온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Okay, hier sind wir beim Online-Info 232 und wir fangen an mit Nachrichten und zwar zuerst über Peru. Da hat es ja Auseinandersetzungen in Bagua gegeben, letzten Juni mit Dutzenden Toten. Seitdem sind freie Medien, die nicht im Sinne der Regierung darüber berichten, von Schließung und Gerichtsverfahren betroffen. Diesmal ist Giovanni Acarte dran, das ist der Direktor von TV Oriente. Ihm drohen 10 Jahre Haft. Und die andere Meldung kommt aus Honduras. Da sieht es mit der Pressefreiheit nicht viel besser aus. Allein im März wurden 5 regierungskritische Journalisten ermordet. Doch es regt sich der Widerstand, den man in dem neuen freien Radio La Voz de Zacate Grande spürt und vor allem hört. Beiträge haben wir auch, und zwar von unserem reisenden Reporter, der uns mit einem weiteren Beitrag beglückt von seiner Serie Handwerk in Guatemala. Diesmal im Programm eine leckere Fleischerei in Quetzaltenango. Und ein Beitrag aus Berlin, und zwar soll das kolumbianische Theaterfestival Freiheit und Unordnung, wie geplant vom 22. April bis 1. Mai, im Hebbeltheater am Ufer stattfinden. Radio Onda sprach mit Kirsten Hemeyer, das ist die Mitinitiatorin des Festivals und die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit des HAU. Und schließlich und endlich haben wir noch einen Beitrag von Jane Dover und Franziska Krüger vom Lateinamerika-Institut. Er behandelt den Konflikt zwischen den Indigenen Ecuadors und dem Staat, der auf seine Erdöleinnahmen nicht verzichten will. Unter diesem Konflikt leiden auch die Huaorani, die im östlichen Teil des Amazonasbeckens von Ecuador leben. Viel Spaß und so weiter.
Nach der Staatsanwaltschaft des oberen Amazonas verbringt der Direktor von TV Oriente, Giovanni Acarte, die nächsten 10 Jahre im Gefängnis. Ihm wird unter anderem Aufruf zum Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Als Angriff auf die Meinungsfreiheit bezeichnet dagegen Juvenal Silva die Strafandrohung. Für den Oppositionspolitiker und Präsidenten der Kommission für Transport und Kommunikation im peruanischen Kongress bei weitem kein Einzelfall. In jüngerer Vergangenheit sind eine Reihe politisch unbequemer Radiosender geschlossen und Sendeanlagen beschlagnahmt worden. Silva kündigte eine parlamentarische Untersuchung an.
Ich bedauere die Anschuldigungen wirklich, dass eine Radiostation verurteilt wird, die dazu beiträgt, die Wahrheit zu verbreiten. Ich bedauere das und hoffe, dass die Dokumentation des Falles bald vorliegt, um eine entsprechende Anzeige im Kongress einzureichen. Die soll helfen, eine Verfolgung und Schikanierung unabhängiger Medien zu verhindern. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Das ist die Nachricht, die uns die Regierung übermittelt.
Dem Beschuldigten Acarte wird von der Justiz wegen der Berichterstattung über die gewalttätigen Proteste im peruanischen Amazonasgebiet im vergangenen Jahr, Komplizenschaft bei Vergehen gegen Transport- und Kommunikationsmittel und andere öffentlichen Güter vorgeworfen. Der Radiomacher habe die öffentliche Ruhe gestört und zum Widerstand gegen Staatsgewalt und Verfassungsordnung angestiftet. Doch Acarte hält den drohenden Strafprozess in erster Linie für politisch motiviert.
Ich glaube, es gibt ein Interesse von Sektoren des Regierungs.
Ich denke, dass ein gewisser Teil der Regierung kein Interesse daran hat, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land respektiert wird. Und auch nicht daran, dass es abweichende Ansichten gibt. Meinungen, die mit der offiziellen Politik nicht übereinstimmen. Und dieser Teil der Regierung hat damit begonnen, Formen und Formeln zu entwickeln, um, wie in diesem Fall, Gesetzeslücken zu suchen, mit denen er diese Meinungen angreifen oder zum Schweigen bringen kann.
Vor wenigen Monaten hatte das Verkehrs- und Kommunikationsministerium dem Fernsehsender TV Oriente bereits die Sendererlaubnis entzogen. Das Ministerium berief sich auf eine technische Überprüfung aus dem Jahr 2005. Dabei hatte eine zweite Überprüfung 2007 ergeben, dass bei dem zu Radio Oriente gehörenden TV-Sender alle Mängel behoben worden waren. Zuvor hatten noch andere Radio- und TV-Stationen mit Schikanen durch die Regierung zu kämpfen. Der prominenteste Fall war die Schließung von Radio La Voz aus Bagua, einem Lokalsender, dem Aufrufe zur Gewalt unterstellt wurden. Besitzer und Redaktion des Senders konnten zwar das Gegenteil beweisen, doch wurde inzwischen die Frequenz von Radio Lavoz zur Neuvergabe freigegeben. Und das, obwohl anhängende Verfahren bis heute nicht abgeschlossen sind. Bei gewalttätigen Zusammenstößen im peruanischen Amazonasgebiet Mitte letzten Jahres waren mindestens 10 Indigene und 24 Polizisten getötet worden, als die Polizei versuchte, Straßensperren aufzulösen. Fast 2 Monate lang hatten Bewohner der Region Umbagua, 1000 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima, Straßen blockiert, um so gegen die Pläne der Regierung Alan Garcia zu protestieren, Gemeindeland für Ölförderung, Bergbau und großflächige Landwirtschaft zu eröffnen. Die nun drangsalierten Radiosender hatten von den Protesten berichtet.
Tierra de mi pueblo, patrimonio mío, esa cate grande isla que da vida.
Mit dem Putsch im Juni 2009 hat sich die Lage für Journalisten in Honduras stark verschlechtert. Seit Anfang dieses Jahres sind bereits 6 regierungskritische Medienmitarbeiterinnen ermordet worden. Hinzu kommen verletzte, bedrohte, verhaftete und exilierte Journalisten sowie Schließungen von Radio- und TV-Stationen. Umso hoffnungsvoller erscheint da die Einweihung eines neuen freien Radios auf der Halbinsel Zacate Grande im Süden Honduras. Vergangene Woche Mittwoch ging das freie Radio La Voz del Zacate Grande zum ersten Mal auf Sendung. Zur Einweihung kamen Organisationen aus dem ganzen Land, Journalisten, argentinische Künstler, lokale Musikgruppen und Menschenrechtsgruppen.
Hoy que estamos unidos para enfrentar la lucha, creemos que el poder jamás nos va a vencer.
Gleichzeitig wurde auch das 10-jährige Bestehen der Bewegung für die Wiedergewinnung und die rechtliche Betitelung von Land gefeiert. Diese Bewegung setzt sich gegen den Großgrundbesitzer Miguel Facuse durch, der mehr als die Hälfte der Ländereien auf der Insel besitzt und Gerichtsverfahren anstrengt, um Enteignungen zu erreichen und noch mehr Land zu besitzen. Auch vor Drohungen und physischer Gewalt schreckt er nicht zurück und gibt seiner Privatarmee dementsprechende Anweisungen. Vor der Einweihungsfeier wurden Maschinengewehrsalven in der Nähe des Radios losgelassen. Und nach dem Fest wurden Besucher aufgehalten, bedroht und verletzt. Doch das Radio ist auch eine Waffe, wie Berta Caceres von der indigenen Organisation Copin erklärt.
Estamos en un momento, compañeros y compañeras, de construcción del poder del pueblo.
Wir sind an einem Punkt, wo es um den Aufbau der Macht der Bevölkerung geht. Was hier in Zacate Grande geschieht, die Einweihung dieses Senders, ist Aufbau von Macht. Wir müssen nicht darauf warten, Macht verliehen zu bekommen. Wir müssen sie schaffen und ausüben. Und man übt sie aus, indem dieses Radio auf Sendung geht. Und dieser Sender gehört euch, Compañeros und Compañeras.
Auch Felix Molina vom Radio Progreso, der am eigenen Leib die staatliche Repression erlebte, ist zu der Feier gekommen und erinnerte noch einmal an das schwer gebeutelte Radio Coco Dulce.
Im Februar dieses Jahres waren wir in Triunfo de la Cruz und haben unsere afroamerikanischen Brüder besucht, die Garifunas, Negros und Caribes. Brüder, die vor 113 Jahren als Sklaven hierhin verschleppt wurden und sich einen kleinen Küstenstreifen erobern konnten. Ihnen wurde ihr Radio 2-mal weggenommen und verbrannt, einmal während des Staatsstreichs und einmal diesen Januar. Aber im Februar konnten wir schon wieder das Gemeindefest genießen.
Mithilfe eines italienisch-zentralamerikanischen Kollektivs wurde nicht nur dieses Radio wieder aufgebaut, sondern auch technische Unterstützung für das neue Radio La Voz de Zacate Grande geleistet. Mehr Informationen gibt es auf Indimedia Chiapas sowie unter www.zacategrande.blogspot.com.
Quetzaltenango, Guatemala, Ende November um 6 Uhr morgens. Ein dichter Nebel liegt in der Stadt, es ist bitterkalt. Und die Stadt scheint menschenleer, abgesehen von einigen Polizisten, die am einzigen geöffneten Stand auf dem zentralen Platz Haferbrei oder Eier oder Fleisch.
Buenos días, Santiago. Hacia adelante.
Gut möglich, dass das Fleisch aus dem Geschäft von Don Federico Rojas stammt, der seine Fleischerei nur einen Block entfernt betreibt, an der Ecke 9. Avenida und 8. Straße, Zone 1. Wir besuchen ihn, damit er uns ein bisschen sein Handwerk erklärt.
Ahorita estoy cortando la pieza de la carne.
Im Moment schneide ich das Fleisch. Das ist die Haxe. Es stammt aus der Rinderkeule. Das Rind hat vier Teilstücke, zwei Rinderkeulen und zwei Rippen. Jeden Morgen kaufe ich im Schnitt 250 Pfund Fleisch, also 125 Kilo. Zwei Teile oder ein halbes Rind. Wir produzieren hier keine Wurst, also keine der hier üblichen Chorizos oder Longanisas. Wir verkaufen nur das Fleisch, aber hier auf dem Markt gibt es natürlich Wurst vom Rind. Aber es sind vor allem die Schweinemetzger, die auch Wurst machen und verkaufen. Das Fleisch kommt von der Küste, von daher kommt das beste Fleisch. Aus San Marcos, Retaleu, Mazatenango, Escuintla, Jutiapa, Jalapa oder aus dem Norden, aus dem Petén.
Jutiapa, Jalapa, die parte del norte, que es Petén. Los platillos más comunes o especiales está el asado, está el guisado.
Die bekanntesten Gerichte sind Asado und Guisado, also gegrilltes und Braten. Daneben Eintopf und Hack. Aus der Rippe werden Suppenfonds gekocht und dann natürlich die Innereien, Zunge, Hirn, Lunge, Leber und auch der Darm wird gegessen.
Seso, cerebro, los pulmones, el hígado, incluso los intestinos se comen. Este tipo de máquina es para cortar el hueso.
Früher haben wir die Axt benutzt, heute haben wir eine Säge. Früher hatten wir einen handbetriebenen Fleischwolf, heute haben wir eine Maschine dafür. Aus gesundheitlicher Sicht hat das auch Nachteile, denn früher haben wir körperliche Übung gehabt. Heute macht die Maschine die Arbeit, deswegen sind wir heute ein wenig außer Form. Was ist eigentlich mit den Supermärkten? In Deutschland zum Beispiel mussten ja aufgrund dieser Billigkonkurrenz massenhaft Fleischereien schließen. Der Prozess, den die Supermärkte mit ihrem Fleisch betreiben, der ist natürlich teuer. Da sind viel größere Investitionen im Spiel. Und da die Kaufkraft in Guatemala zuletzt eher abgenommen hat, gibt es für uns kleine Metzger immer
Arbeit.
Konkurrenz sehe ich als etwas Positives, denn sie zwingt uns, die Qualität zu verbessern, unsere Auslage und auch unsere Kundenfreundlichkeit. Gibt es denn eigentlich eine Fleischerinnung in Quetzaltenango, die zum Beispiel Qualitäts- oder Ausbildungsstandards setzt? Nein, eine Innung gibt es hier leider nicht. In der Hauptstadt schon. Aber hier in Quetzaltenango gibt es zu viel Desinteresse und zu wenig Solidarität.
Ahora la calidad funciona en el rastro.
Qualitätskontrolle findet auf dem Schlachthof statt. Dort ist ein Kontrolleur, der die Qualität des Fleisches mit einem Stempel zertifiziert. Früher gab es auch Gesundheitsinspektoren in den Fleischereien. Heute wird dem leider keine große Bedeutung mehr zugemessen. Aber wem das Wohl seines Geschäftes am Herzen liegt, der stellt natürlich die Hygiene sicher.
Pero uno que sabe que es para beneficio del mismo negocio, pues lo hace. Actualmente una buena carnicería se distingue por algunos factores como son la limpieza, el carácter de la persona que atienda, el producto en sí, la calidad del producto.
Eine gute Metzgerei erkennt man an der Sauberkeit, am Charakter des Personals, an der Qualität des Fleisches. Farbe und Geruch sollen frisch sein. Die Kunden merken das natürlich. Platt gesagt, in eine Fleischerei, aus der es schon unangenehm riecht, geht kein Kunde rein.
Que tenga muy mal olor, no entra. Por eso es de que nosotros siempre.
Deswegen legen wir großen Wert auf Sauberkeit und das bedeutet auch, regelmäßig Fleischabfälle und Blut zu beseitigen. Eigentlich wollten wir auch mit Don Federicos Ehefrau sprechen, aber sie hat ihr eigenes Geschäft, ebenfalls eine Fleischerei, in der Zone 3 der Stadt. Eine eingefleischte Fleischersfamilie sozusagen.
Viene de mis papás, viene de mis abuelos. Mis abuelos, ellos fueron marraneros, vendían carne de marrano.
Das Geschäft stammt von meinen Eltern und meinen Großeltern. Meine Großeltern waren noch Schweinemetzger. Ich bin jetzt 36 Jahre im Geschäft. Ob diese Familientradition aber weiter besteht, ist fraglich. Denn ein Sohn ist Architekt, eine Tochter ist Ärztin und die Jüngste wird möglicherweise Anwältin.
Arquitecto, una médica y posiblemente la otra niña sea abogado. Una prioridad era que ellos fueran.
Für mich war es eine Priorität, dass meine Kinder einen guten Beruf erlernen, dass das Leben für sie besser ist, durch eine intellektuelle Entwicklung, also ein Studium. Der Beruf des Metzgers ist wunderbar, aber er erfordert doch auch Opfer. Ich bin glücklich mit meiner Arbeit, auch weil es mir diese Arbeit ermöglicht, dass meine Kinder ein anderes Niveau erreichen, dass sie studieren können. Wenn sie das geschafft haben, dann kann ich mich ein wenig ausruhen.
Entonces ya uno también descansa un poco.
Aschewolke und Flugchaos zum Trotz wird das kolumbianische Theaterfestival Libertad y Desorden, Freiheit und Unordnung, vom 22. April bis 1. Mai planmäßig im Hebbeltheater am Ufer in Berlin stattfinden. Radio Onda sprach mit Kirsten Hehmeier, der Mitinitiatorin des Festivals und Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit des Hebbe am Ufer. Frau Hehmeier, wie ist das Festival überhaupt zu seinem Titel gekommen?
Wir haben das Festival Libertad y Desorden genannt und haben den Titel ein bisschen geklaut. Mit Wissen des Künstlers bei Fernando Arias, der in einer in dem Mapa Teatro, einem kleinen Theater im Zentrum von Bogotá, eine Ausstellung gemacht hat mit sehr, sehr interessanten Videoarbeiten und auch einzelnen Objekten. Und der hat dann den Slogan, das Motto der kolumbianischen Flagge, die Libertad y Orden heißt, eben abgewandelt zu Desorden. Und wir fanden das, als wir über das Festival nachgedacht haben, einen interessanten Punkt. Erstens, Freiheit und Ordnung ist was, was ich überhaupt nicht attraktiv als Titel finde. Freiheit und Unordnung ist für mich wesentlich sympathischer, weil es ein durchaus auch kreatives Chaos irgendwie mit einbezieht. Und wo Ordnung ist, ist auch schnell irgendetwas langweilig oder tot. In Unordnung entsteht was. Jenseits dessen, dass in Kolumbien wirklich der Glaube daran, dass da Ordnung herrscht, nun wirklich eine ganz unendliche Binsenwahrheit ist. Das weiß jeder, der auch nur ein einziges Mal auf das Land geguckt hat. Und jeder, der da eine Woche gelebt hat, weiß schon lange, dass das ein Blödsinn ist.
Etwa ein Dutzend Künstler sollen eine Woche lang vorstellen, wie sie den Alltag, politische Verhältnisse und die Gewaltspirale Kolumbiens bearbeiten. Was können wir uns darunter vorstellen?
Wir beginnen den ersten Tag einmal mit Carlos Mutter, einem kolumbianischen Videokünstler, der sich mit dem Thema Demokratie im weitesten Sinne in seinen Arbeiten beschäftigt. Den haben wir eingeladen, der zeigt eine Arbeit, die schon älter ist, eine neue Arbeit, die er während des Präsidentschaftswahlkampfs jetzt in Bogotá im März aufnehmen wird. Und das ist unsererseits sicherlich auch irgendwie symptomatisch, dass wir das an Anfang stellen. Die zweite Arbeit ist eine neue Arbeit vom Mapa Teatro. Das Mapa Teatro ist im Kern ein Geschwisterpaar, die inszenieren, die einerseits sehr poetische Inszenierungen machen, wirklich als Schauspielertheater und auf der anderen Seite aber, was in Kolumbien eher die Ausnahme ist, auch dokumentarische Arbeitsformen haben. Die Arbeit, die Sie hier zeigen werden, ist eine Arbeit, die in Guapi entstanden ist, in der pazifischen Küstenregion, die sehr im Moment umkämpft ist, weil dort seit einiger Zeit eben auch Coca-Pflanzungen sind. Im Moment gibt es große Palmpflanzungen und klar, wo großes Geld ist, ist sofort der Kampf da. Wem gehört das Gelände? Gehört es der Guerilla? Gehört es den Paramilitärs? Gehört es der Regierung? Und das Thema ist der Dia de los Inocentes, klar, der klassische Tag der Flucht, des Mords an unschuldigen Kindern. Insofern ist, selbst wenn man einfach jetzt nur die vordergründigen Hinweise nimmt, ist klar, das Thema ist auch eben die Vertreibung in der Region, die Implikationen von dem Mord an Unschuldigen, von Massakern. So klein und so konzentriert ist, nochmal einen ganz anderen Aspekt aufmacht. Das ist nämlich eine Arbeit von einem ganz jungen Regisseur, Jorge Hugo Marin, der eine Arbeit gemacht hat, Asuntos di Familia, und die auch genau das, was der Titel sagt, kleine Familienangelegenheiten bearbeitet, nämlich drei Geschwister treffen sich, um darüber zu verhandeln, was passiert mit der alten, pflegebedürftigen Mutter und wer muss sich um sie kümmern. Und das Ganze ist wie ein Kammerspiel in einem Wohnraum stattfindet, einem privaten Wohnraum. In Bogotá hat der Regisseur das in seinem eigenen Haus gemacht und hat das Publikum in den Hof vor dem Fenster, vor dem Wohnzimmerfenster platziert, sodass man wirklich als Voyeur auf der Stange sitzt praktisch und einer Familiensituation zuguckt. Wir werden das auch in Berlin in einem Privathaus beziehungsweise vor dem Fenster eines Privathauses spielen. Die Schauspieler sitzen drin, das Publikum draußen. Es ist ein kleines Publikum, es sind so 30, 35 Leute, die bei jeder Vorstellung zugucken können. Und ich finde das eine ganz herausragende Arbeit. Und natürlich wie immer, die Art, wie man Familienangelegenheiten klärt, sagt auch sehr viel aus über einen Umgang einer Gesellschaft miteinander. Was kann man, schafft man in einer vernünftigen Form zu verhandeln? Wo versucht jeder selber lebend durchzukommen und seine eigene Haut zu retten?
Das kolumbianische Theaterfestival Freiheit und Unordnung wird vom 22. April bis 1. Mai im Hebbeltheater am Ufer in Berlin stattfinden. Radio Onda sprach mit Kirsten Hehmeier, der Mitinitiatorin des Festivals und Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit des Hebbel am Ufer.
Schwarze Flecken im Amazonasbecken. Die Erdölförderung und ihre Folgen für Mensch und Umwelt. Das Amazonasbecken in Lateinamerika entspricht etwa 5% der gesamten Landfläche unserer Erde. Es beherbergt den größten zusammenhängenden Wald unseres Planeten. Er zeichnet sich besonders durch seine große Biodiversität aus. Seit Jahrzehnten dringen Ölkonzerne auf ihrer Suche nach dem schwarzen Gold immer tiefer in das empfindliche Ökosystem vor. Die weltweite Jagd nach Erdöl verursacht im Amazonastiefland schwerwiegende ökologische und soziokulturelle Folgen. Besonders die indigene Bevölkerung ist durch die Erdölförderung betroffen. 90% der Konzessionsgebiete befinden sich auf indigenem Territorium. Zwei vollkommen unterschiedliche Welten prallen hier aufeinander. Die Regenwaldbewohner fordern die Erhaltung ihrer Existenz in einer intakten Umwelt. Der Staat fördert die Ausbeutung seiner Ressourcen. Unter diesem Konflikt leiden auch die Waurani, die im östlichen Teil des Amazonasbeckens von Ecuador leben. Seit Jahrzehnten kämpfen sie um die juristische Anerkennung ihres Territoriums, denn dort befinden sich reichhaltige Bodenschätze. Zwar wurde ihnen ihr Land zum Teil rechtlich zugesprochen, dennoch bleiben die Bodenschätze weiterhin Eigentum des Staates Ecuador. Für den Staat ist der Export von Erdöl eine wichtige Einnahmequelle. 59% seiner Exporteinnahmen erzielt er mit Erdölprodukten. Das ist der Grund für die Regierung, den indigenen Bewohnern des Tieflandes keine rechtlichen Zugeständnisse zu machen. Die Erdölproduktion hat fatale Folgen. Begleitende Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau, Pipelines und Camps für Arbeiter sind die ersten Auswirkungen, die die Bewohner zu spüren bekommen. Durch den Bau von Straßen werden Gebiete erschlossen, die vorher für illegale Holzarbeiter und Viehzüchter unzugänglich waren. Für die Regenwaldbewohner bedeutet das die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und die Vertreibung aus ihrem Territorium. Hinzu kommt die Verpestung der Umwelt durch die Abfälle der Ölproduktion. In riesigen Ölseen wird der Rohölabfall in den Urwald verschüttet und verseucht somit Böden und Pflanzen der Bewohner. Auch die maroden Pipelines, die vom Amazonasbecken bis zur Pazifikküste reichen, vergiften die Böden des ganzen Landes. Chris Kennedy lebt seit Jahren im Tiefland von Ecuador. Er beschreibt die Situation folgendermaßen.
Besonders die Menschen, die in der Nähe der Förderanlagen wohnen, sind durch die Erdölförderung betroffen. Ihre Bäume und Pflanzen werden durch den Rohölabfall verseucht. Denn dort, wo sich der Abfall befindet, vermischt sich das Öl mit dem Trinkwasser und es kommt zu einer Kontamination. Eine Familie, die direkt neben dem Fördergebiet lebt, wurde durch ihr Essen vergiftet. Die chemischen Abfälle der Ölförderung verunreinigten den Boden und vergifteten die Pflanzen, die sie als Nahrung angebaut hatten. In der Familie traten unheilbare Krankheiten auf, mit denen sie vorher nie konfrontiert wurde.
Die wirtschaftliche Grundlage der Waurani basiert neben der Bewirtschaftung ihrer Felder auf dem Jagen, Fischen und Sammeln von Pflanzen. Der Wald und seine Flüsse sind ihre Nahrungsquellen. Die Situation ist verheerend. Mit kriminellen Mitteln verschaffen sich die Erdölgesellschaften Zugang zu den Territorien der Waurani. Die Bestechung durch Geld und Alkohol ist nur eines davon. Manuela Omari Ima lebt in der Gemeinde Serpapari im Tiefland von Ecuador. Sie ist Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation der Waurani.
Ich denke, dass die Waurani vor dem Auftauchen der Ölgesellschaften keine Probleme mit dem Alkohol hatten. Die aus der Yucca hergestellte Chicha ist nicht sehr stark. Aber als die Leute den hochprozentigen Alkohol kennenlernten, begannen sie ihn zu trinken. Mit dem Erdöl kam der Schnaps und brachte vielen Familien große Probleme.
Sevilla, quien la vida le dará. No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva.
Mit der Bestechung von indigenen Anführern versuchen die Konzerne, die Gemeinden zu spalten. Um sich die Unterschriften des Gemeindeoberhaupts zu erschleichen, speisen die Ölkonzerne sie mit kleinen Geschenken ab. Schnaps, kleine Geldzuwendungen und Schokolade sind der Dank für die Ausbeutung und Verpestung ihres Landes. Widerstand ist zwecklos, denn dieser wird durch den Einsatz von Militär und Polizei verhindert. Diese Situation führte zur Bildung der Organisation der Gemeinschaft Waurani des ecuadorianischen Amazonas-Tiefland, auch UNAE genannt. Ohne die Organisation wären die Waurani machtlos, denn diese bietet ihnen die Möglichkeit, auf nationaler Ebene wahrgenommen zu werden. Zusammen mit der UNAE und anderen Umweltschutzorganisationen des Landes kämpft Manuela Ima für den Erhalt ihrer Gebiete und Kultur. Vor allem das Verbot für die Erdölkonzerne, das Territorium der Waurani zu betreten, ist ein Ziel, das sie anstrebt. Denn von der Regierung können die Waurani nicht viel erwarten. Sie garantiert zwar das Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt und ohne Kontamination, aber der Verdienst am Erdöl steht über den Menschenrechten. Die prekäre Lage der Waurani spitzt sich zu. Jetzt soll auch noch im Yasuni-Nationalpark, auf dem sie ein Wohn- und Nutzungsrecht besitzen, gefördert werden. Unter der Erde des Nationalparks werden ca. 850 Millionen Barrel Erdöl vermutet. Für die Waurani stellt dies einen weiteren Eingriff in ihre Lebensgrundlage und Menschenrechte dar. Für die Regierung ein Verdienst, den sie sich nicht entgehen lassen kann. In ihrem Überlebenskampf brauchen die Waurani dringend Unterstützung, sonst ist die Katastrophe vorhersehbar. Verseuchungen der Böden durch Ölteppiche, heimatlose Menschen, abgeholzte Urwälder und die Zerstörung einer einzigartigen Biodiversität sind die Folge. Die Waurani kämpfen weiter.
Die Epoche der Petroleros muss endlich Geschichte in der Geschichte der Waurani's werden. Unseren Wald erhalten und verteidigen. Das ist das, was wir wollen.
Ahora que el petróleo es nuestro, no quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos sin liceos. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.